Deutschlandfunk Kultur heute.
Museumsgespräche in Namibia über Restitution und das Gesicht afrikanischer Sammlungen in Zeiten von Digitalisierung sind ein Thema bei uns. Die Frage, ob sich Werk und Person trennen lassen, beschäftigt uns. Gehört Kunst in den Giftschrank, wenn der Künstler fragwürdig spricht und denkt? Und die Schriftstellervereinigung PEN tagte in Manila über bedrohte Sprachen. Dies alles hier bei Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Zuerst aber Kunst. Viele kennen Carsten Nicolai nur als Musiker. Seine synthetischen Elektrosounds firmieren unter dem Namen Alvanoto. In seiner Zeit als künstlerischer Autodidakt in der DDR waren die Sparten Musik und bildende Kunst gar nicht so getrennt, erwähnt er gern. Seine multimediale Kunst greift auf naturwissenschaftliche Einsichten zurück. Er verbindet optische und akustische Ereignisse zu Klang- und Lichtinstallationen. Die Kunstsammlung für das 21. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, K21 heißt sie, widmet ihm eine Retrospektive. Was sich abstrakt anhört, kommt am Ende doch sehr sinnlich daher. Physikalische Vorgänge werden zu akustisch-optischen Ereignissen. Von bildgebenden Verfahren sind wir umstellt. Nicht aber von Kunst. Enne Seidel hat die Ausstellung Parallax-Symmetrie besucht.
So klingt radioaktive Strahlung. So ein CD-Player, der an den Videoeingang eines Fernsehers angeschlossen wird. Und so klinge ich. Dieses laute Brummen entsteht, wenn sich Besucher der schwarzen Skulptur mit dem Titel Anti nähern. Ein riesiger geometrischer Körper, darin verborgen ein Theremin, das erste elektronische Musikinstrument, erfunden 1920 von einem russischen Physiker. Es funktioniert mit Hilfe eines Magnetfeldes, das auf den menschlichen Körper reagiert. So entstehen die Geräusche. Und von denen gibt es viele in dieser Ausstellung. Es piept und knackt und summt und dröhnt im Düsseldorfer K21. Zwei Geigerzähler messen die radioaktive Strahlung im Raum. Die elektrischen Impulse wandelt Carsten Nicolai in akustische Signale um. Und der an den Fernseher gekoppelte CD-Player erzeugt Störgeräusche in Endlosschleife. Über zwei Bildschirme flackern die dazu passenden Störbilder. Hektische, grelle Streifen.
Was mich immer sehr, sehr interessiert hat, sind natürlich Wahrnehmungsprozesse. Wie wir Dinge wahrnehmen, ob das jetzt Farbe ist oder Sound oder ob das jetzt Formen sind. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer tritt dann immer wieder hervor, dass eigentlich das, was wir glauben zu sehen, natürlich ein verarbeitetes Informationssignal ist. Also dass das sozusagen unser Gehirn uns aufbereitet. Und dass es nichts unbedingt damit zu tun hat, was in der Realität existiert.
Genau diese Transformationsprozesse macht Carsten Nicolai mit seiner Kunst erfahrbar. Er selbst nennt seine Werke Übersetzungsmaschinen. Sie übertragen Strahlung in Ton, Ton in Bilder oder Farben in Vibrationen, die der Besucher auf einer Bank sitzend am ganzen Körper spüren kann. Aus der physikalischen Realität, die uns umgibt und die oft so ungreifbar erscheint, wird sichtbare, fühlbare, hörbare Kunst. Ein synästhetisches Ganzkörpererlebnis. Und so setzt diese Ausstellung keineswegs physikalisches Verständnis voraus. Viele Werke faszinieren allein durch ihre Ästhetik. Etwa die Videoserie Future Past Perfect. Filme von Wolken, Wasser und Architekturen, unterlegt mit Soundtracks von Alvanoto. Diese Bild-Ton-Kompositionen entfalten schnell eine meditative, hypnotische Wirkung. Oder die Installation Tele von 2018. Zwei große sechseckige Spiegel stehen sich im Raum gegenüber, im Abstand von mehreren Metern. Verbunden werden beide Spiegel durch zwei gleißende Lichtstrahlen, die je nach Perspektive ihre Intensität ändern. Weit über den Köpfen der Besucher schweben sie im Raum. Staubkörnchen tanzen im Licht und sorgen für eine poetische, fast melancholische Atmosphäre. Angesichts dieser Werke wundert es nicht, dass Carsten Nicolai als Inspirationsquelle nicht nur Physikbücher nennt.
Das klingt jetzt ziemlich absurd, aber was eine ziemlich große Inspirationsquelle sind für mich, sind Träume. Über was ich jedes Mal erstaunt bin, dass sozusagen Träume uns so stark beeinflussen, dass wir teilweise keinen Unterschied da drin sehen, ob das ein Traum war oder ein reelles Erlebnis. Das kann uns genauso mitnehmen. Nicht, dass ich meine Träume deute, aber ich zeichne die oft auf, wenn ich manchmal früh aufstehe, weil es so wahnsinnige Bilder teilweise oder so wahnsinnige verrückte Sachen passieren und das finde ich sehr spannend.
Und tatsächlich lädt diese sehenswerte Überblicksschau, die zunächst so technisch, so kühl, so rational wirkt, zum Träumen ein. In der hintersten Ecke des Ausstellungsraums steht ein Aquarium. Darin drei durchsichtige Quallen, die mit rhythmischen Bewegungen, wie in Zeitlupe, immer wieder neue Formationen bilden. Ein Naturschauspiel, ein Ready-Made, ganz ohne Zutun des Künstlers. Spätestens hier ist die romantische Botschaft dieser Ausstellung angekommen. Carsten Nicolais Werk steht für den unerreichten und wohl auch unerreichbaren Traum, die Rätsel der Natur vollständig zu lösen. Aber darüber braucht niemand zu verzweifeln. Wir sollten uns einfach öfter an der Schönheit dieser Natur erfreuen und an der Schönheit ihrer ungelösten Rätsel.
Sagt Enne Seidel über die Kunst von Carsten Nicolai zu sehen in Düsseldorf. Die Meinungs-, Kunst-, die Wissenschafts- und Redefreiheit sind in modernen, liberal verfassten Gesellschaften geschützte, hohe Rechtsgüter, um die lange gerungen wurde. Meist haben sich Schriftsteller und Autoren gegen Zensur und die Fesseln der Fremdbestimmung erst zur Wehr setzen müssen. Denken wir nur an Heinrich Heine und das junge Deutschland. Die konnten ein Lied davon singen, buchstäblich. Ein Anwalt des freien Wortes ist seit 1921 die Schriftstellervereinigung PEN. Sie versteht sich unter anderem als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller. Vom 85. Internationalen PEN-Schriftstellerkongress in Manila auf den Philippinen ist gerade Regula Fenske, die Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums, zurückgekehrt. Wir sind im Internationalen Jahr der indigenen Sprachen. Ihr Motto war dort Speaking in Tongues, Literary Freedom and Indigenous Languages, literarische Freiheit und indigene Sprachen. Ich habe Frau Fenske gefragt, warum dieses Thema?
Das Thema passte sehr gut zu den Philippinen, denn was ich vorher auch nicht wusste, auf den Philippinen werden etwa 170 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Und es ging wirklich auch ganz konkret um die Rechte dieser indigenen Muttersprachen im Verhältnis zu den Hauptsprachen, die sich ja auch weltweit immer mehr durchsetzen. Auf den Philippinen wird ja sehr viel Englisch gesprochen. Und die Sprachgerechtigkeit und den Schutz sozusagen der kulturellen Integrität der indigenen Völker der Philippinen. Und das steht auch im Zusammenhang mit einem wichtigen Schwerpunkt des internationalen PEN. Es gibt ja verschiedene Komitees im PEN International. Das wichtigste Komitee ist natürlich das Writers in Prison Committee, das es seit 1960 gibt. Und da setzen wir uns ja ein für Autoren und Autorinnen, die im Gefängnis sind und deren Leben bedroht ist aufgrund dessen, was sie geschrieben haben. Dann gibt es die Komitees Women Writers Committee und Writers for Peace Committee. Und als viertes ganz wichtig, das Translation and Linguistic Rights Committee. Und da geht es wirklich um die Bedeutung der Übersetzung und um die linguistischen Rechte und ganz stark um die Muttersprachen, die weltweit durch die Konzentration auf wenige, meist ja dann Sprachen der Eroberer, bedroht sind.
Wenn in der Bibel von Zungenrede die Sprache ist, dann wird meist damit ein unverständliches Reden in fremden Lauten und Worten bezeichnet. Welche Sprachen sind nach Ihrer Auffassung bedroht im eigentlichen, aber auch im übertragenen Sinne? Denn Sie haben sich auch über Sprache der Demokratie, Freiheit, Hassrede und solche Dinge ja Gedanken gemacht.
Ja, genau. Also die einen, zum Teil geht es ja um die, wie ich gerade schon sagte, ganz konkrete Bedrohung der Muttersprachen. Und da ist es gerade nicht wie in der Bibel sozusagen das unverständliche Reden, sondern eher die Hoffnung auf das Pfingstwunder, dass wir uns trotz der verschiedenen Sprachen verstehen. Ja, im übertragenen Sinne, es ist natürlich schon ein Thema, wenn sich Hate Speech immer weiter durchsetzt, Fake News. Also das Wichtigste, was uns da im übergeordneten Sinne sozusagen am Herzen liegt, ist die Sprache der Wahrheit. Und angesichts dieser Bedrohungen eben durch hasserfüllte Rede und durch Propaganda, die dann Lügen verbreitet, um irgendwelche Dinge durchzusetzen, geht es immer wieder um die Ausrichtung, sich an der Wahrheit zu orientieren, im Journalismus, aber auch in der Politik und wo immer man gerade arbeitet.
Ein Ergebnis Ihrer Tagung war auch ein Manifest unter dem Titel Democracy of Imagination, Demokratie, ja, der Erfindungsreichtums, der Einbildungskraft. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das richtet sich an diese Auseinandersetzungen und Debatten, die es im Zusammenhang mit der sogenannten kulturellen Aneignung gibt. Und da wird ja manches immer schwieriger zu schreiben. Stichwort ist dann auch, was ist politisch korrekt? Was kann man etwa schreiben, wenn man Reisejournalist ist oder Reiseschriftsteller? Diesem Protest gegen diese sogenannte kulturelle Aneignung wird entgegengehalten, dass die Einbildungskraft, die Fantasie, die Literatur keine Grenzen kennt und auch keine Grenzen des Geschlechts oder der irgendwelchen kulturellen Zugehörigkeit, sondern dass die Fantasie uns auch ermöglicht, unsere eigene Rolle, unsere Zeit, unsere vielleicht gesellschaftliche Begrenztheit zu transzendieren und sich auch zumindest zu versuchen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Natürlich tragen wir aber trotzdem diesen Bedenken Rechnung. Das muss natürlich mit Empathie gehen und daran wird sich dann auch die Größe eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin zeigen, mit wie viel Empathie und wie viel Einbildungskraft es einem gelingt, sich dann in eine andere, vielleicht Kultur, einen Menschen aus einer anderen Kultur hineinzuversetzen. Das soll natürlich keine Appropriation sein, sozusagen, die dann nochmal das Fremde ausbeutet, sondern inwieweit gelingt es einem, da wirklich dann auch eine andere Perspektive einzunehmen. Also das ist eine Diskussion, die es ja gibt. Dieses Manifest, als die Präsidentin Jennifer Clement es vorlas, da ist es, glaube ich, vielen so gegangen wie mir, dass man ja eigentlich Gänsehaut hatte, weil das doch sehr schön ist. Ich empfehle dringend, es auf der Webseite des Internationalen PEN nachzulesen.
Das tut Regula Finske, die Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums, zurückgekehrt vom Internationalen Kongress in Manila. Nicht selten beschleicht ein Jahr, sagen wir beim Lesen eines Gedichts oder beim Betrachten eines Gemäldes, die Ahnung, dass da ein streitbarer oder vielleicht finsterer Zeitgenosse am Werk war. Und in der Tat nehmen wir nun mal der frühbarocke Maler Caravaggio, ein Mörder. Oder der Fotopionier Edward Muybridge, ebenfalls ein überführter Mörder. Richard Wagner, Celine, Martin Heidegger, Emil Nolde, alles unappetitliche Antisemiten. Aber ist ihr Werk deshalb vergiftet? Darüber lässt sich streiten, im Einzelfall. In diesen Tagen wird über Preisträger gestritten. Der Dortmunder Nelly Sachs-Preis etwa für die britisch-pakistanische Autorin Camilla Shamsi wurde zurückgezogen, als bekannt wurde, dass sie die israelkritische Boykottbewegung BDS aktiv unterstützt. Kommendes Wochenende soll der Künstler Walid Rath den Aachener Kunstpreis bekommen. Die Stadt zog sich auch schon zurück. Die Freunde des Forum Ludwig halten an der Preisvergabe fest, trotz ähnlicher Vorwürfe. Hören wir Arno Ozesek mit Gedanken zur Frage, ob sich Person und Werk trennen lassen.
Wollte man sämtliche Werke verwerfen, deren Urhebern irgendein Makel anhaftet, wäre die Kunst so ziemlich am Ende. Diese Einsicht erlaubt jedoch nicht den Umkehrschluss, alle Werke seien immer restlos getrennt von ihren Urhebern wahrzunehmen. Nein, Lebensläufe, Positionen und Verhaltensweisen von Künstlern und Künstlerinnen können deren Kunst durchaus diskreditieren. Wer darüber allerdings Urteile fällen will, steht vor einer heiklen Aufgabe, nämlich angemessene Maßstäbe für den Einzelfall zu finden, ohne in moralisierenden Furor zu geraten oder blindlings die modischen Gebote der Korrektheit zu vollstrecken. Versuchen wir uns an konkreten Fällen. Sofern die Vorwürfe gegen Placido Domingo stichhaltig sind, mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor, hat er mit dem Rücktritt als Leiter der Oper in Los Angeles die angemessene Konsequenz gezogen. Denn Domingo hätte, um die Unschuldsvermutung noch gelten zu lassen, durch die Belästigungen die persönliche Integrität verloren, die in seiner Position unverzichtbar ist oder zumindest sein sollte. Deshalb gibt es jedoch keinen triftigen Grund, Domingos Auftritte als Sänger abzusagen, Tonträger mit seinen Tenorarien vom Markt zu nehmen oder private Musikarchive zu säubern. Und warum nicht? Weil das mutmaßliche Fehlverhalten die Kunstfertigkeit Domingos als Sänger weder betrifft noch beschädigt. Auf der Bühne bewundern wir buchstäblich eine Kunstfigur. Wer aber trotzdem an Grabschereien und Schlimmeres denken muss, wenn er Domingo als Rigoletto hört, kann daraus keine Boykottforderungen an den ganzen Musikbetrieb ableiten. Sexuelle Belästigung und Antisemitismus sind verschiedene Dinge. Der Grad ihrer Ächtung durch die gesellschaftliche Mehrheit in Deutschland ist jedoch ähnlich hoch. Schon darum darf man voraussetzen, der Verein der Freunde des Ludwig-Forums hat sich die Entscheidung, Walid Rath mit dem Aachener Kunstpreis zu würdigen, nicht leicht gemacht, weshalb die Entscheidung immer noch falsch sein könnte. Na klar. Doch der Verein hat seine Kriterien offengelegt. Er besteht auf der Differenz zwischen legitimer Israel-Kritik und Antisemitismus und er erkennt in Rath einen Israel-Kritiker, jedoch keinen Antisemiten. Trotzdem bleibt die Nachfrage erlaubt, ob sich aus ihrer Art Sympathie für die umstrittene BDS-Kampagne, deren Anhänger teils stark verdächtig sind, das Existenzrecht Israels zu bestreiten, nicht doch, quasi über Bande, Antisemitismus ableiten lässt. Der Stadt Aachen wurde der Fall zu heiß. Sie hat ihren Anteil am Preisgeld für Ra'at gestrichen. Mutiger steht der Verein der Freunde des Ludwig-Forums da, der offenbar nach bestem Wissen gehandelt hat, ohne Kontroversen zu fürchten. Heißt andererseits, falls Ra'at sich doch antisemitisch äußert, müsste ihm der Verein den Preis redlicherweise wieder aberkennen, ohne dass mit der Aberkennung der öffentlichen Auszeichnung automatisch auch sein Werk verdammt wäre. Noch komplizierter ist es mit Christian Spochers Verfilmung der Siegfried-Lenz-Romans Deutschstunde. Ja, Lenz' Vorbild für den fiktiven Maler Nansen war Emil Nolde. Und Nolde war Antisemit und begeisterter Nazi-Anhänger, wie man heute weiß. Aber muss eine Verfilmung des Romans von 1968 dem aktuellen Kenntnisstand über Nolde gerecht werden, wie es einige verlangen? Hier kollidieren zwei begründete Interessen, deren absolute Gewichtung kaum möglich erscheint. Denn merke, am Ende ist es immer auch der einzelne Rezipient, der die Wirkung von Kunstwerken mitgestaltet und ihnen ihre Bedeutung verleiht. Gerechtfertigte Positionen können unvereinbar sein. Übrigens, auch Kanzlerin Merkel verfügt offenbar über Maßstäbe für den Einzelfall. Sie genießt die Musik des Antisemiten Wagner regelmäßig in Bayreuth, die Bilder des Antisemiten Nolde aber hat sie in ihrem Arbeitszimmer abhängen lassen. Denn es ist in der Tat ein Unterschied, ob jemand im 19. Jahrhundert ein Antisemit war oder während der Nazi-Herrschaft. Einem Künstler, der Mörder verehrt hat, kann man für seine Werke keinen unschuldigen Beifall mehr zollen.
Arno Otzesek mit Anmerkung. Seit es durch die Kolonialismusdebatte vermehrte Rückgaben von Kulturgütern aus ehemaligen Kolonien an die afrikanischen Herkunftsländer gibt, da verändert sich damit auch das Aussehen der Museen. Restituierte Objekte verändern die bestehenden Sammlungen, ergänzen sie oder begründen überhaupt erst neue postkoloniale Museen in Afrika. Hinzu kommen neue Technologien wie Digitalisierung, die es erlauben, unabhängig von Zeit und Ort archivierte Objekte zu zeigen, multimedial aufzubereiten. Hören wir Leonie March. Sie berichtet von Museumsgesprächen im namibischen Windhoek.
Performancekünstler untersuchen einen Tatort, an dem Verbrechen der Kolonialzeit verübt wurden. Kein historisches Schlachtfeld, sondern ein Museum. Die mittlerweile geschlossene ethnografische Sammlung in Kapstadt. Figuren von Ureinwohnern wurden dort als Teil der Tierwelt dargestellt. Skelette und andere menschliche Überreste in Lagern verwahrt, erklärt Wandile Kassibe.
Wir sprechen hier über schwerwiegende Verbrechen, die Museen verübt haben. Menschen wurden gefangen genommen, ihre Knochen aus den Gräbern gestohlen. Museen haben mit kolonialen und rassistischen Regimes gemeinsame Sache gemacht. Wir bräuchten eine Wahrheitskommission, um all diese Verbrechen aufzuarbeiten. Viele Museen sind für mich wie Friedhöfe. Gefängnisse, aus denen wir die Seelen unserer Vorfahren befreien müssen.
Wandile Kassibe ist der Koordinator der öffentlichen Programme der Iziko-Museen. Gegründet während der Kolonialzeit, sowie viele andere afrikanische Museen.
Wenn die Menschen auch aus sozioökonomischen Gründen nicht ins Museum gehen, dann müssen wir zu ihnen kommen. Wir haben ein mobiles Museumsprojekt entwickelt. Wir fahren in Schulen, Dörfer oder Einkaufszentren und bringen Objekte mit, die die Leute ohne trennende Glasscheibe ansehen und berühren können. Die Reaktionen darauf sind sehr positiv.
Eine weitere Möglichkeit, um den Zugang zu den Sammlungen zu erleichtern und Interesse zu wecken, eröffnen digitale Technologien. Nicht als Ersatz für Originale, sondern als Ergänzung, betont die kenianische Wissenschaftlerin Chao Tayana.
Über die Hälfte der Kenianer sagen, dass sie Kulturgüter online sehen möchten. Aber die Museen sind noch nicht so weit. Es mangelt unter anderem an Geld und technischer Expertise. Probleme, die wir lösen müssen. Denn ein digitales Archiv könnte vor allem ein junges Publikum anziehen. Außerdem eröffnet es die Möglichkeit, unterschiedliche Sichtweisen der Objekte zu beleuchten und in Dialog zu treten.
Der Dialog und die Einbeziehung einheimischer Communities stehen im Mittelpunkt der panafrikanischen Debatte. auch mit Blick auf Restitutionsfragen. So sind beispielsweise Masken der Tshokwe nach Jahrzehnten in Europa in ihre Heimat Angola zurückgekehrt. Wie vor ihrem Raub werden sie jetzt wieder im Dundu-Museum ausgestellt. In Einzelfällen kann das bedeuten, dass Kulturgüter an die Gemeinschaften zurückgegeben und dort auf traditionelle Weise bewahrt werden. Andere könnten durchaus in Museen integriert werden, aber nur dann, wenn die Bevölkerung mit einbezogen wird. Das gilt generell und nicht nur in Bezug auf Restitution. Mündliche Überlieferungen könnten dabei eine wichtige Rolle spielen, erzählt Kurator Nelson Abiti vom Nationalmuseum in Uganda.
These objects, they are not aesthetic.
Es geht nicht um die Ästhetik dieser Objekte, sondern um ihre Spiritualität und ihre kulturelle Funktion. Sie sind mit Ritualen und Erinnerungen verbunden, die die Ältesten durch mündliche Überlieferungen bewahrt haben. Wir haben also nicht nur die Objekte, sondern auch die Menschen ins Museum gebracht, damit sie ihre Erinnerungen teilen, mit den Objekten interagieren und so den ursprünglichen Kontext wiederherstellen. Wir sollten die Gemeinschaften nicht nur als Informationsquelle sehen, sondern auch als Co-Kuratorin der Ausstellungen.
Ein postkoloniales Museum, so der Tenor unter afrikanischen Kuratoren, müsse ein demokratischer Raum sein. Keine stille, elitäre Halle, sondern ein lebendiger Ort des kulturellen Austausches.
Sagt Leonie March aus Windhoek. Die Kulturmeldungen fehlen, Stefan Koldorf hat sie.
Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Volkert Knigge, hat heute auf Vorwürfe reagiert. Unter seiner Leitung gäbe es in der Einrichtung ein Klima der Angst und der Unfreiheit. Auch wir hatten darüber am Wochenende berichtet. Grundlage war ein Bericht im Magazin Der Spiegel. Der, so Knigge heute in einer persönlichen Erklärung, beruhe in großen Teilen auf reiner Kolportage, verschleiert Quellen und Motive und verzerrt tendenziös die auf Anfrage erhaltenen Stellungnahmen des Stiftungsratsvorsitzenden Minister Hoff, des Organisationsberaters Haselbach, von Mitarbeitern und von mir. Zitat Ende. Zu einer Kündigung eines Mitarbeiters könne er sich aus Gründen der Vertraulichkeit nicht äußern, sie sei aber nicht, wie im Spiegel insinuiert, eine Strafaktion gewesen. Zitat: Ich fühle mich meinem engagierten, hochmotivierten Team eng verbunden und werde es in jeder Hinsicht weiter unterstützen, auch darin, die durch den Spiegelartikel verursachten Belastungen zu überwinden. Sie war eine tapfere Frau und eine außergewöhnliche Schauspielerin, sagte heute der Schriftsteller Milan Ude über Vlasta Chramostova. Im Alter von 92 Jahren ist die tschechische Schauspielerin und frühere Dissidentin gestern in ihrer Heimat gestorben. Sie war eine der ersten Unterzeichnerinnen der Petition Charta 77, mit der gegen die Menschenrechtsverletzungen in der damaligen Tschechoslowakei protestiert wurde. Die sozialistischen Machthaber belegten sie daraufhin mit einem jahrelangen Berufsverbot. Chramostova durfte weder in Filmen noch im Fernsehen und Rundfunk auftreten. Noch im Frühjahr 1989 wurde sie wegen ihrer oppositionellen Tätigkeit verurteilt. Kulturminister Lubomir Zaoralek kündigte nun an, dass die Volksschauspielerin ein Begräbnis mit staatlichen Ehren erhalten werde. Genau wie der vor einer Woche gestorbene Schlagersänger Karel Gott. Der hatte 1977 allerdings die Antikarta der Kommunistischen Partei gegen die Bürgerrechtsbewegung unterschrieben. Papst Franziskus hat zu Beginn der Amazonas-Synode im Vatikan zu Respekt vor den indigenen Völkern und ihrer Kultur aufgerufen. In einer Ansprache an die rund 280 Teilnehmer erinnerte er daran, dass auch die Kirche in der Vergangenheit, etwa in Indien und China, mit einem Zentralismus gewirkt habe, der alles vereinheitlichen wollte. Der Papst warnte vor unternehmerischem Eifer, der vorgefertigte Konzepte durchsetzen will, um die Völker Amazoniens, ihre Geschichte und Kultur sozusagen zu disziplinieren. Indigene Kulturen seien auch in seinem Heimatland Argentinien als Barbaren angesehen worden. Zu den als Zuhörern eingeladenen Teilnehmern der Synode gehören auch 17 Vertreter der Ureinwohner.
Das war's von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gern können Sie das alles nachlesen, nachhören mit unserer DLF-App. Da kann man vieles auch entdecken. Ich empfehle sie Ihnen. Gleich nach den Nachrichten hier ausführlich die Informationen am Abend. Ein Thema dort, das Klimaschutzgesetz, und die Regierung weist den Vorwurf der Verwässerung zurück. Ihnen nochmal einen guten Abend.